Haben wir das Weinviertel aus den Augen verloren? Heute eine spannende Diskussion mit Matthias Lobner vom Weingut Dr. Wunderer aus dem wunderschönen Weinviertel. Bereit für den Probeschluck? Herzlich willkommen zurück im Probeschluck-Podcast. Ich freue mich wieder, eine sehr spannende Folge aufnehmen zu dürfen. Und ich glaube, dass es tatsächlich sogar das erste Weingut ist aus dem Weinviertel. Und mir freut es besonders, weil wir haben schon jetzt sicher ein paar Monate oder Jahre irgendwie Kontakt und immer wieder mal verkostet. Und mir freut es wirklich, dass jetzt einmal geklappt hat sozusagen, dass wir da ein bisschen intensiver in ein Thema reingehen. Matthias Lobner vom Weingut Dr. Wunderer ist da. Servus, grüß dich.
Hallo, grüß dich. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Ja, genau. Danke für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gern. Ja. Die Einladung, weil ich einfach die Weine so gern mag. Ja. Also dieser frische Stil, ja, ich mag das einfach wahnsinnig gern. Und ja, das haben wir gedacht, das passt eigentlich richtig gut in den Podcast rein. Und ja, und so ein paar Themen mit dir so ein bisschen durchgehen und philosophieren.
Ja, gerne.
Für die, was euch noch gar nicht kennen, ja, als Weingut, vielleicht kannst du, wobei ich mir das gar nicht vorstellen kann, aber vielleicht gibt's ja doch irgendwie so ein paar Newcomer, Sommeliers oder was auch immer, oder Interessierte, vielleicht magst du da irgendwie ein, zwei Worte sagen.
Ja, gerne. Ja, also ich bin der Matthias Lobner vom Weingut Dr. Wunderer. Warum Dr. Wunderer? Mein Lebenspartner, der Gerald, ist in unserem Dorf zu Hause in Straning Hausarzt und daher auch der Doktor. Und wir haben vor circa, ich glaube, es war einen 2020, vor 5 Jahren mittlerweile, haben wir ein Weingut gekauft. Da ist der Besitzer leider verstorben, relativ jung. Und ja, dann haben wir das sozusagen, sind wir das angegangen und sind seit, ich bin jetzt seit 5 Jahren Vollzeitwinzer und der Gerald macht das nebenbei und ist noch Hausarzt.
Mhm. Wahnsinn.
Genau, es ist ein relativ kleines Weingut. Wir haben jetzt mit 5 Hektar gestartet, sind mittlerweile jetzt auf 11 Hektar und Hauptrebsorte ist natürlich der grüne Veltliner.
Mhm. Ja. Ich finde es so spannend, weil ich glaube, das erste Mal, wo ich von euch was verkostet habe, vom Weingut, oder beziehungsweise davor, habe ich mir gedacht, okay, Dr. Wunderer, man kennt es ja normalerweise eher von Deutschland, ja, dass ein Weingut irgendwie mit Doktor, habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist bei der Messe, jetzt bin ich eigentlich da in diesem Österreich-Weinviertel-Bereich, jetzt ist da irgendwie ein deutsches Weingut dabei, da muss ich hin, das verkoste ich jetzt. Und es war so witzig, weil irgendwann im Laufe der Verkostung hat es dann bei mir Klick gemacht und habe dann checkt, okay, Weinviertel, richtig cool.
Ja, na, wir haben es gedacht, weil, oder haben es gedacht, es gibt ja in Deutschland Dr. Losen, den Dr. Bürkert und, genau, und viele andere. Und wieso auch nicht in Österreich ein Doktor Wein macht? Und ich habe gedacht, wir haben es gedacht, das passt sicher auch gut dazu. Und wahrscheinlich bist du beim Verkosten draufgekommen, dass, dass es eher die grünen Veltliner bei uns sind und nicht die Riesling in Deutschland.
Ja, genau.
Ja, und ja, ich finde, die Marke, es passt gut zu uns und natürlich sind wir noch in den Kinderschuhen und ja, wir sind gerade dabei, dass wir uns natürlich den einen oder anderen zeigen und auch zeigen, was wir so können und was wir so machen.
Mhm. Also auf jeden Fall mal verkosten, das finde ich immer sehr, sehr wichtig. Also wenn ihr mal in irgendeiner Messe oder was auch immer, oder vielleicht sogar in der Nähe seid, würde ich euch das wirklich empfehlen. Wo seid ihr denn genau? Weil das Weinviertel ist ja doch ein sehr großes Gebiet.
Ja, wir sind im westlichen Weinviertel, das heißt, das ist schon ganz am Rande Richtung eigentlich schon Waldviertel. Wir sind an der Grenze Weinviertel-Waldviertel. Da ist der Mannhardtsberg, der macht genau die Grenze zwischen Wein- und Waldviertel und das ist schon Richtung Eggenburg. Mhm. Also ganz westlich, grob zwischen Horn und Hollabrunn gesehen auf der Karte. Eines der bekannten Regionen oder Orte ist zum Beispiel Röschitz. Das ist relativ nahe, 6 Kilometer von uns entfernt. Und Vorteile, die wir natürlich auch haben, ist, dass wir Einflüsse vom Waldviertel haben, das heißt noch relativ kühle Nächte und klimatische Bedingungen, die noch günstig sind für den Veltliner, noch, muss man sagen. Aber das ist natürlich schon ein Vorteil auch derzeit noch für uns, dass die Veltliner auch so frisch und knackig und einfach so schmecken, so wie wir uns das vorstellen.
Mhm. Genau. Wie stellt euch ihr denn so den Veltliner vor? Also ist ja doch, wie du sagst, ein etwas kühleres Gebiet, oder? Also
ja.
Das heißt eher frischer und knackiger.
Man sagen, wir haben in den ersten 3-4 Jahren ziemlich viel experimentiert und haben natürlich einmal klassisch mit dem DRC Reinzuchthefe begonnen. Haben dann aber gemerkt, dass uns diese Art von Geschmack zusagt, aber dass da noch mehr geht und haben dann begonnen, spontan zu vergären. Wir haben jetzt nur mehr spontan vergorene Weine und das sagt uns mehr zu, weil wir da einfach mehr auch das berühmte Terroir herausarbeiten kann.
Genau, das Unwort der letzten Jahre.
Das traue ich mir jetzt gar nicht sagen, aber es ist wirklich so, dass man einfach gewisse Rieden oder Weingärten einfach anders schmecken als jetzt der andere Weingarten. Und wenn du das mit natürlich Reinzuchthefe überarbeitest, dann kriegst du das nie so raus, als wenn es jetzt spontan vergoren ist.
Ja.
Ist natürlich jetzt nichts Neues, ja, machen viele. Aber trotzdem versuchen wir jetzt auch, und das haben wir jetzt auch das erste Jahr so gemacht, jetzt, also das letzte Jahr, dass wir eigentlich im Keller gar nicht mehr so viel eingegriffen haben. Wir haben also ganz Traubenpressung gemacht und versucht, nicht zu viel rauszupressen und spontan vergären und dann nur mehr beim Abfüllen ein bisschen schwefeln und das war's.
Okay.
Ja, genau.
Du sagst hauptsächlich Veltliner. Auch in verschiedenen Stilen, so wie ich das im Kopf habe.
Ja, genau. Also wir haben angefangen mit dem klassischen DRC, auch mit DRC Reserve, haben dann aber auch Weine ausgebaut im Barrique und im Akazienfass.
Ja.
Im Kleinen und im Großen und haben aber auch Natural und Orange Weine gemacht, auch aus Veltliner. Sind auch sehr gut angekommen und haben wir selber sehr gerne. Machen wir aber derzeit nicht, aber wie gesagt, die Spielwiese des Veltliners ist ja sehr breit gefächert und man kann es wirklich von leichten klassischen DRC bis über Orangewein und Barrique eigentlich alles machen.
Ja, das war das, jetzt kann ich mich erinnern wieder, was mir speziell so gefallen hat, weil ich diese Akazie beim Veltliner so gern mag, vor allem von eher kühleren Gebieten. Also diese Säure, dann aber gepaart mit diesen ganz leichten in der Nase, ich sage immer Akaziensüße, aber irgendwie hat das für mich so was leicht Honig, Blumiges und das finde ich so spannend beim Veltliner.
Genau, das ist auch das, wo uns viele immer ansprechen, weil sie es oft nicht vorstellen können, die Akazie, und die ist ja also das Holz ist ja eher mild und gibt nicht so viel Geschmack ab, was wir ja gern haben, aber es ist eine leichte Süße im Hintergrund. Viele glauben dann oft auch, das ist vielleicht ein bisschen Restzucker. Aber ich habe das, oder wir haben das ganz gern. Und ich habe heute eh auch den Ritz Steinberz mit, der war Akazienfass, ein 21er Veltliner, und den können wir gerne noch verkosten.
Ja, gern. Also vielleicht, dass wir schon einen Schluck einschenken, weil ist ja der Probeschluck-Podcast.
Also genau.
Genau.
Ja, das ist ein 21er Jahrgang. Da haben wir noch mit. Warte, das geht schon. Ja, da haben wir noch mit Reinzuchthefe gearbeitet.
Mhm.
Ist jetzt sozusagen 4 Jahre alt. Großes Akazienfass, 2600 Liter. Und wir finden, dass der immer besser wird.
Ja. Und das ist jetzt
Jahrgang 21, genau. Sehr zum Wohle.
Ja, danke für die Zeit.
Ja, gerne. Was man noch dazu sagen kann, ist natürlich, dass in Österreich oder das Lagerpotenzial grundsätzlich und auch das Veltliner immer sehr unterschätzt wird.
Mhm.
Ich habe jetzt kürzlich wieder einen aufgemacht, einen österreichischen Veltliner von 2009, und der war wunderbar zu trinken. Also ich sag immer, liegen lassen und weiter trinken.
Ja, also unbedingt.
Mein, am besten ist kaufen und dann liegen lassen.
Ja, ja genau, das stimmt. Oder lagern, ne?
Genau.
Zu Hause schön lagern lassen und dann, ja, absolut. So. Es wird ja sehr oft gesagt, ja, der Jahrgang 21, Wahnsinns-Weißwein-Jahrgang. Also ich mag es auch wirklich, wirklich gern. Was war aber speziell jetzt bei euch, Jahrgang 21, bei einem etwas kühleren Gebiet?
Das war eigentlich unsere erste richtige Weinlese, die wir gehabt haben nach dem Kauf. Wir haben zwar ein kleines Fass gemacht im 20er Jahr, aber da haben wir nur ein 500 Liter Barrique gefüllt. Ich finde, es war ein sehr gutes Weinjahr. Wir hatten genug Niederschlag, aber auch einen sehr schönen Herbst. Und die Weine oder die Trauben sind super herangereift. Natürlich haben wir bei der Übergabe des Weinguts im 20er Jahr noch nicht die Rebstöcke dort gehabt, wo wir sie jetzt haben. Und da ist sicher noch Potenzial drinnen, aber ich finde, fürs erste Jahr war das ein tolles Weinjahr. Es war gute Lese und es sind schöne Weine rausgekommen.
Werbung! Hast du auch schon mal den Wein vor lauter Gläser nicht gesehen? Also mich stören Weinverkostungen mit 10 verschiedenen Weingläsern. Mit Gabriel-Glas ist das Geschichte. Das Gabriel-Glas ist das One-for-All-Glas, das für jeden Weinstil designt ist. Egal, ob du deinen Lieblingsrotwein genießt, einen frischen Weißwein verkostest oder am Montagabend ein Glas Champagner trinkst, das Gabriel-Glas ist dein perfekter Begleiter. Und das Beste daran, du brauchst keine Unmengen an verschiedenen Gläsern mehr in deinem Schrank. Also hol dir jetzt dein Gabriel-Glas mit Designerkarton im Probeschluck-Online-Shop und genieß Wein ohne Glaschaos. Psst, auch gut zu verschenken. Voll, und es trifft ja genau das wieder, was wir vorher gesagt haben, mit dieser ganz dezenten, schön eingespielten Akazien-Süße in der Nase,
ja,
im Hintergrund. Aber trotzdem, das mag ich bei Medlina sehr gern, wenn es so eine Gelbfruchtigkeit mitbringt. Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gehabt habe, aber dieses, was man immer sagt, dieses Pfefferl, ich weiß nicht, also ich habe zwar schon am Gaumen bei der Medlina manchmal so eine leichte Würze, aber so wie es manche eben sagen, gerade in der Nase dieses Pfefferl, ich weiß nicht, das...
Ja, wir wollen das Wort ja auch nicht so gern.
Ja.
Und wir wollen das auch nicht herausarbeiten, so wie hier ist, wie du sagst, eher die gelbe reife Frucht.
Ja.
Wie Quitte oder Birne und Apfel ist im Vordergrund und ja, ich glaube, das Pfefferl ist ein Wort. Ich glaube, wie das Wort Terroir, dass man vielleicht heutzutage vielleicht nicht mehr so in Verwendung hat, wie es einmal war.
Ja, ja, wahrscheinlich, ja. Aber ich glaube, das kommt auch von dem, weil ja früher oder das Weinviertel ja echt bekannt war, die letzten Jahrzehnte oder Jahre, für diesen knackigen, frischen, leichten Veltliner, wo man vielleicht diese Würze noch eine Spur mehr rausgeschmeckt hat und vielleicht diese physiologische Reife oder teilweise noch nicht irgendwie kommt man vor, erreicht hat, dass diese Fruchtigkeit da gut rüberkommt, oder? Ich weiß nicht, ich bin jetzt
nicht der
Winzer, aber...
Es hat auch, glaube ich, immer einen Nachteil gehabt, weil es dann immer geheißen hat, oder jetzt noch immer, Wein aus dem Weinviertel, frisch, fruchtig, leicht, günstig, billig.
Ja.
Das heißt, viele Winzer sind jetzt dabei oder dran, dass sie auch hochwertige Weine produzieren, lagerfähige Weine und dafür auch mehr verlangen wollen. Aber es ist natürlich am Markt, wenn, wir haben das selber erlebt, wenn du jetzt einen Händler hast oder, keine Ahnung, einen Sommelier oder einen Fachmann und du verlangst etwas mehr als normalerweise für einen Weinviertelwein, dann heißt, na bitte, du kannst ja nicht 12 Euro jetzt für die Flaschen verlangen. Würde da aber auch draufstehen, wäre es wahrscheinlich 10 Euro teurer. Mhm. Ja. Und das ist natürlich schon noch ein großer Nachteil, dass wir ein Weinviertel haben, dass das einfach noch immer so kommuniziert wird oder im Kopf drinnen ist, dass der Veltliner günstig ist. Dort, ja. Und ich glaube jetzt, das Wichtigste ist jetzt einfach, dass man wirklich schaut, dass man, das machen auch schon viele Winzer, dass man jetzt Weine produzieren, die nicht gleich am Markt bringt, sondern liegen lässt oder auch einfach den Kunden näher bringt, dass da auch Qualität dahinter ist.
Ja, das war nämlich auch ein Thema, was ich definitiv mit reinbringen wollte. Das ist, wie geht's euch speziell damit mit dem Thema Weinviertel? Weil was ich so mitkriege, ist, dass sehr wenig Wein aus Weinviertel wirklich etikettiert wird oder irgendwie verkauft wird, sondern oft irgendwie Niederösterreich oder vielleicht sogar ganz Österreich oder sehr viel Wein versektet wird oder was auch immer und allgemein irgendwie Österreich draufsteht. Und ich glaube so, ja, wie du sagst, wenn man Weinviertel kennt, dann war das früher der knackige, frische Veltliner. Aber ich finde es so spannend und so cool, dass jetzt sie wirklich was tut die letzten Jahre schon, dass einige Betriebe gibt, zum Beispiel da jetzt das Weingut Dr. Wunderer oder die Ebner Ebenauers, die eben mit wirklich spannenden Veltliner, egal ob Still oder Schaumwein, so coole Sachen rausbringt, die mehr sind als wie dieses Knackige. Wandelt sie sich schon in die richtige Richtung oder was?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube auch, dass bei vielen Weingütern auch ein Generationswechsel da ist oder Generationenwechsel und dass die Jungen einfach sich mehr trauen, ja.
Okay.
Und das ist jetzt nicht den anderen negativ zu sehen, dass die sich nicht getraut haben, aber einfach, man muss mutig sein, man muss auch mutig sein, dass man jetzt für eine Flasche Wein halt einmal 2 oder 5 Euro mehr verlangt, weil einfach so viel Arbeit dahinter steckt und man muss sich das auch trauen und ich glaube, all along zahlt sich das auch aus und das wird sich auch auszahlen, weil viele Betriebe sind bio, sind vegan, sind nachhaltig zertifiziert, das sind wir auch, wir machen nur Handlese. Okay. Und warum sollen wir dann für einen handgelesenen Wein, wo viel Arbeit ist, 5 Euro für die Flasche verlangen? Das geht sich nicht aus.
Nein, das geht sich nicht aus.
Und also wir sehen auch in unserer Umgebung rundherum, dass sich da schon einiges tut und das ich glaube, es wird in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten sicher sich positiv entwickeln, auch fürs Weinviertel.
Ja, hoffentlich, weil wie gesagt, ich finde das wirklich ein cooles Gebiet. Man muss schon sagen, ich glaube, warum dieses Trauen, was du angesprochen hast, ich glaube, man muss halt auch sagen, es ist halt auch gut gegangen früher, dieser klassische fruchtige Veltliner oder dieser Rescher Veltliner, der leichte. Und das ist halt oft so ein Thema in vielen Regionen. Ja, das ist jetzt nicht nur im Weinviertel so, dass wenn irgendwie was geht, dann springen halt irgendwie sehr viele logischerweise auch drauf auf. Und wenn der Trend dann vorbei ist von diesem frischen, knackigen Wein und irgendwie mehr ein bisschen was Komplexeres irgendwie da wird, dann ist halt schwierig, gleich einmal was zum Ändern, oder? Aber wie gesagt, ich finde das echt cool, in was für Richtung es geht. Und was ich nämlich auch an einem Weinviertel so cool finde, diese, du weißt halt ganz genau, Weinviertel, Veltliner, und es ist halt im DRC eine Rebsorte und ich finde das richtig cool, weil, ja, weiß ich nicht. Also ich finde die Idee vom DRC und Weinviertel, wie das Ganze entstanden ist, cool, dass man irgendwie von einer Region, von einer Rebsorte irgendwie hauptsächlich spricht. Und das finde ich einfach authentisch, ich weiß nicht.
Ja, ich sehe das auch so, obwohl ich es ein bisschen kritisch sehe, weil ich meine, das war das erste DRC-Weinviertel, das war ja der Beginn von DRC grundsätzlich.
Ja.
Nur finde ich, haben sich die Weinviertel ein bisschen ausgeruht und haben es ein bisschen verschlafen und sind jetzt in den letzten Jahren schon wieder am Gas geben und sich weiterentwickeln. Aber die ersten 10, 15 Jahre haben sie sich gedacht, ja, Weinviertel DRC, das haben wir und that's it, ja. Aber man muss sich weiterentwickeln in jedem Beruf, in jedem Job und im Wein und in der Weinbranche, in der Produktion sowieso.
Ja, das stimmt. Absolut. Was ich eher gemeint habe, ist in die Richtung, dass man sofort, wenn man das Weinviertel denkt, irgendwie an, jetzt nicht, muss nicht unbedingt eine Rebsorte sein, aber ich finde das total cool, wenn ich in ein Restaurant gehe und ich lese zum Beispiel Chablis, ja, und kann mir was irgendwie ein bisschen vorstellen darunter. Und mag das nicht irgendwie, wenn ich überhaupt nicht weiß, was ich jetzt da eigentlich bestellen werde oder irgendwie trinken werde. Oder wenn es in einer Region so viele Rebsorten gibt. und das irgendwie nicht mehr so authentisch ist.
Na, Weinviertel steht für grüne Veltliner und das weiß man auch einfach und das soll auch so sein. Und es haben auch andere Rebsorten ihren Anspruch und es gibt tolle Cuvées und auch jetzt, keine Ahnung, Chardonnay, Sauvignon Blanc, was auch immer, aber Veltliner ist halt der Veltliner Weinviertel.
Ja.
Und das soll auch so bleiben.
Ja, absolut. Vor allem, wenn es so gut sind wie den, was wir
gerade im Glas haben. Magst du einen
Schluck? Ja, gern einen Schluck würde ich schon nehmen, weil erstens ist Freitag.
Er hat auch, glaube ich, gerade die richtige Temperatur.
Ja, jetzt. Ich finde das echt sehr angenehm gerade. Also
auch ein bisschen eine Unart in Österreich und da muss man auch ein bisschen noch dran arbeiten, dass die Weißweine ja immer sehr kalt getrunken werden.
Ja.
Auch die brauchen Luft und ein bisschen Temperatur.
Du, ne, es ist ja Veltliner aus dem Weinviertel, den trinkt man ja bei minus 5 Grad gefühlt.
Genau. Gerade, dass eine gefroren ist.
Ja. Genau. Ja. Na, und gerade, wie du sagst, diese Gelbfruchtigkeit, also das macht schon Spaß.
Ja, macht Spaß, ja.
Ich bin normalerweise nicht der große Veltliner-Fan.
Und das haben wir schon gedacht.
Ja, wieso hast du das
gedacht? Ich weiß nicht, kann man das du weißt, wie wir uns auf der Messe getroffen haben, ich glaube, das war in Linz. Du warst
ja, zuerst
ein bisschen, ich glaube, du warst dann positiv überrascht von der Verkostung, weil du, glaube ich, dir das nicht so erwartet hast von den Veltlinern.
Kann ja, das sein? Ja, es kann sein, ja. Na, weil, ich weiß nicht, ich habe irgendwie beim Veltliner oft meine Probleme. Ja. Ich weiß nicht, ich kann es noch nicht so ganz beschreiben, warum. Und das fällt mir sehr schwer, weil eigentlich sollte ja Sommelier schon wissen oder beschreiben können. Aber irgendwie habe ich die mit dem Veltliner so ein Ding. Oft ist es irgendwie Säureproblem, weil ich halt doch irgendwie eine gute Säure gern mag. Manchmal ist irgendwie so diese Würzigkeit, die schon oft sehr im Vordergrund steht. Oft ist es auch so ein Thema von physiologischer Reife.
Ich glaube auch, das ist, glaube ich, ein ganz springender Punkt, dass man auch früher hat man die Veltliner, glaube ich, auch oft zu unreif gelesen. Und du hast dann halt eine Säure, die dir halt schon vom Glas anspringt. Und ich glaube, dass wenn man es zum richtigen Zeitpunkt liest und dann auch richtig gut vinifiziert und die Säure schon eingebunden trotzdem frisch ist, dann glaube ich, ist das ein super Wein, ja.
Ja, das stimmt. Und was ich an einem Veltliner so spannend finde, ist gerade in einer Reife, also Reife jetzt sagen wir 10 Jahre oder was, finde ich das so spannend, weil der so viel Ähnlichkeit hat zu an irgendwelchen Burgundern, also an einem Chardonnay. Und da finde ich Veltliner dann wieder spannend. Und vielleicht schmecken wir einfach Veltliner nicht, wie sie früher oder vor einigen Jahren gemacht worden sind, mit dieser Würzigkeit und nur frisch und knackig, sondern wenn einfach so ein bisschen komplexer ist. Ich mag einfach diese Einfachkeit im Wein, mag ich einfach nicht. Ich bin mehr so einer, wo du irgendwie mehr drinnen hast und wenn Holzeinsatz, dann nicht nur rauchig, sondern ja, ich finde es einfach, ja, mir hat echt der Veltliner bei euch echt beeindruckt und deswegen mir gedacht, das passt ganz gut, weil wenn ich schon ein Veltliner Weingut einlade, dann was mir schmeckt.
Ja, na, das ist freut mich, dass das gut ankommt. Ja, wir sind auch sehr große Fans vom Veltliner.
Okay.
Und ja, wir haben ja aber noch Sauvignon Blanc auch noch und ein bisschen Muscatella und Müller-Thurgau, alte Rebsorte, die ja mittlerweile auch in Vergessenheit geraten ist. Ein bisschen schwer zum Vinifizieren, weil es ja eher nicht so haltbar ist, der Wein.
Ja.
Aber haben wir auch noch ein paar alte Rebstöcke, die wir natürlich lassen und ja, Rotwein haben wir keinen.
Ja. Finde ich ja ganz gut, weil man muss ja nicht immer alles machen, oder? Man fehlt vielleicht nur der Bettnert, oder? Dann fehlt nur vielleicht der
Bettnert haben wir gemacht.
Ah, okay.
Ja, der ist aber noch nicht im Verkauf.
Okay, ja, da bin ich aber gespannt.
Ja, auch ein Veltliner Bettnert.
Okay.
Ja, es war ein Erstversuch vor 2 Jahren und der ist noch in der Flasche.
Ja.
Wir haben ihn schon einmal degustiert, aber er ist noch ein bisschen wild.
Okay. Er braucht auch seine Zeit, gell?
Genau, muss noch ein bisschen in der Flasche ein bisschen gezähmt werden. Aber wir haben jetzt wieder verkostet. Er ist guter Aperitif.
Mhm.
Ja.
Cool. Die Lage hat man tatsächlich nur eher weniger gesagt,
ja,
von dem Weingut. Direkt wahrscheinlich auch Straining-Umgebung oder?
Ja, es ist wirklich eine Top-Lage. Ried-Steinberz ist zwischen Straining und Etzmannsdorf. Das ist der nächste Ort. Das ist so ein Südosthang mit mehreren Parzellen. Da sind auch einige Winzer, die am Steinberz ihre Weine haben. Und ist Urgestein, aber auch Löss und teilweise sogar Granitboden. Und sind wirklich schöne alte Rebstöcke drauf. Und die Weine haben eine tolle Mineralik und sind super zum Ausbauen.
Mhm.
Und das ist, wie gesagt, unsere beste oder unsere Lieblingslage, Ried-Steinberz. Und wir sind echt froh, dass wir dort unsere Weingärten haben oder einen Teil davon.
Mhm.
Genau, das ist bei Straning, ja.
Ich finde es immer so schwierig, wenn man so ganze Gebiete irgendwie über den Kamm schert, weil, also gerade das Weinviertel ist ja so riesig groß, ob das jetzt irgendwie Retzer-Gegend ist oder irgendwie, wie du sagst, im Westen, speziell jetzt bei euch die kühlere Region in der Nähe von Horn und so weiter. Und ich finde es auch immer so spannend, wenn man so die Frage kriegt, okay, wie unterscheidet sich jetzt ein grüner Veltliner von der Wachau oder vom Kammtal irgendwie zum Weinviertel, weil das, ich bin einfach kein Fan von absoluten Aussagen und das ist halt so schwierig, weil da geht's um teilweise Ortschaften, Lagen oder dann Winzer, die unterschiedliche Philosophien haben.
Ja, ja.
Und wenn wir alleine von einem Gebiet schon reden, ist es ja von Osten zu Westen Weinviertel schon so unterschiedlich, oder?
Also ich bin oft mit älteren Winzern von unserer Umgebung und von Straning in Gespräch und die erzählen dann immer, da hat es früher den Röschitzer Veltliner gegeben und den Maisauer Veltliner und den Straninger Veltliner. Also die sind schon, die hat man unterscheiden können im Geschmack. Ja.
Mhm.
Und Straning war ja früher gar keine unbekanntes Weinbauregion oder Ort, weil viele Heurigen aus Wien haben in Straning, aus Straning die den Wein bezogen, ja. Und das war relativ bekannt, nur in den letzten Jahrzehnten ist es in Vergessenheit geraten und mittlerweile kennt man das ja fast gar nicht mehr. Es ist bei uns auch natürlich ein Winzersterben da und es werden nicht mehr Winzer, sondern weniger und das finde ich auch sehr schade.
Ja, ja, allgemein, ja. Ganz Österreich muss man schon sagen, deswegen, ja.
Ja, es ist leider. Viele werden aufgekauft, viele hören auf, machen nicht weiter, sehen natürlich, wie viel Arbeit darin steckt, unterm Strich bleibt wenig über.
Mhm.
Und ja, die wandern halt oft in die Stadt ab.
Hast du allgemein das Gefühl, gerade in dieser, ich weiß, das ist für Winzer oft ein bisschen schwierig, das ist Sommelier-Thema, aber hast du das Gefühl, dass generell so in dieser Szene und auch in der Gastronomie so das Weinviertel so ein bisschen die letzten Jahre oder nicht die letzten Jahre, eigentlich schon davor, so ein bisschen unbeachteter war oder ja, so nicht ganz so im Fokus, wie es eigentlich sein sollte?
Ja, ja.
Also, warum glaubst du, dass es so ist?
Ich finde auch, es wird immer belächelt, will ich nicht sagen, aber es ist halt, man wird nicht ganz so ernst genommen wie andere Weinregionen. Warum das so ist, ich glaube einfach, das ist dieses traditionelle, wie du auch gesagt hast, es gibt Großproduzenten, die dann für Sekt oder früher haben sie Doppler gemacht.
Mhm.
Und du kriegst dann in den Supermärkten an Weinviertler Wein an aus Weinland oder aus Niederösterreich um 3 Euro oder um 5 Euro. Das spricht halt nicht für Qualität, ja.
Mhm.
Und ich glaube, das ist einfach noch so in den Köpfen drinnen der Leute, dass die einfach wissen, Wachau, 20 Euro, Weinviertel, 7 Euro.
Mhm.
Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber. Und wir hatten jetzt auch schon Blindverkostungen, wo die Weinviertlerweine super abgeschnitten haben, ja. Und Das ist halt oft so, wenn du siehst, da Weinviertel draufsteht, dass da halt die Leute sich einfach nicht sich das erwarten oder den Anspruch haben wie von einer anderen Weinregion.
Ja. Ja, und ich finde es so schade, weil wenn man so kategorisch ein Gebiet ausschließt, aber an Dr. Wunderer oder eben Ebenauer, na, das trinkt man dann schon oder trinkt man dann schon gern, aber so allgemein das Gebiet, na, das lasse ich jetzt außen vor. Das finde ich ein bisschen schade, weil dieses Offensein und eben probieren und es tut sich halt einfach immer was. Und ich mag das zum Beispiel auch nicht, das haben wir eh schon öfters im Podcast gehabt. Jetzt schreibe ich das ganze Gebiet Bordeaux ab, nur weil das vielleicht jetzt von manchen Weingütern vom Stil ein bisschen opulenter worden ist. Und dann 5 Jahre später, jetzt fängt es langsam wieder an, dass wir alle Bordeaux jetzt irgendwie wieder trinken. Finde ich extrem schade, warum kann man einfach immer offen sein und einfach weiter probieren.
Ich meine, ich sehe das ja nicht nur jetzt negativ, sondern was natürlich jetzt als schwierig sich erweist, kann natürlich auch für jemanden ein Vorteil sein, dass man es aus der Menge dann natürlich heraussticht. Ja.
Ja.
Und das versuchen wir natürlich auch und dass man sagt, okay, wir sind nicht Einheitspreis, sondern wir versuchen einfach wirklich qualitativ hochwertige Weine zu produzieren, wo dann natürlich auch vielleicht der Aha-Effekt rauskommt und viele dann sagen, okay, das hätte man gar nicht erwartet, dass es im Weinviertel so einen tollen Wein gibt, kann ja auch wieder von Vorteil sein. Ja,
ja, absolut, sicher. Was glaubst du, wie lang, weil du das am Anfang angesprochen hast von Veltliner, wie lange glaubst du, tut es dem Veltliner im Weinviertel gut? Weil ich glaube, in anderen Gebieten, gerade wo es wärmer ist, wird es immer schwieriger, muss man vielleicht im Weingarten schon irgendwie spezieller arbeiten.
Ja, ich habe mir das heute bei der Herfahrt gedacht und habe mir überlegt, na, wie schaut das eigentlich aus wegen der Zukunft vom Weinviertel und vom Veltliner. Und wir hatten im Sommer hatten wir vor der Lese einen sehr bekannten Winzer aus dem Burgenland bei uns, der selber im Burgenland Veltliner hat und der hat dann die Trauben kurz vor der Ernte bei uns gekostet und hat gesagt, das ist unglaublich, diese Frische, obwohl ja letztes Jahr relativ wenig Niederschlag war und sehr heiß war, dass das immer noch drinnen ist in den Trauben, ist für ihn beeindruckend und wir haben da sicher einen Vorteil. Klimawandel schreitet voran, das kann niemand bestreiten und ich glaube, man kann da keine Jahreszahl nennen, aber man ist da sicher noch im Vorteil die nächsten Jahre, dass man sagt, man kann aus dem schöpfen, dass man doch noch eine Säure in den Wein hat, die positiv sich dann auswirkt gegenüber anderen Regionen wie im Burgenland oder weiß nicht, Wachau kann ich jetzt nicht sagen, aber ich hoffe, es ist in den nächsten Jahren noch für uns positiv.
Ja, das hoffe ich auch. Ansonsten trinke ich natürlich auch gern die Spätlese oder Auslese einmal von Veltliner aus dem Weinviertel, aber.
Ja, na, da sind wir noch nicht in Produktion und da kennen wir noch nicht so gut aus, aber wir sind für vieles offen.
Ja, sehr gut. Ja. Nein, ich weiß auch nicht, wie es da weitergeht und natürlich ist es immer so diese Glaskugelfrage, ja, wie schaut's da aus und gerade mit diesen Rebsorten und so. Aber man muss halt einfach auch sagen, der Veltliner, ich meine, wie lange gibt's denn jetzt wirklich schon in Österreich und auch im Weinviertel? Und weiß ich nicht, hat sich die Frage vor 20, 30 Jahren auch schon irgendwer gestellt, wie es mit dem Veltliner weitergeht? Ich weiß es nicht, also so lange bin ich jetzt oder so alt bin ich jetzt auch noch nicht. Keine Ahnung.
Ich glaube eher nicht. Ich glaube, im Weinviertel war eher auch oft, ich meine, ich bin ja noch nicht so lange im Weinviertel, deshalb kann ich jetzt nicht sagen, wie es früher war, aber ich glaube halt, dass es früher eher das Thema war mit Rotweinen. Soll man Rotwein produzieren? Dann hat es ja diese Prämien gegeben für ein Zweigelt, dann haben alle Zweigelt ausgesetzt. Und man merkt halt schon bei uns in der Region, speziell jetzt im westlichen Weinviertel, dass es schon ein Weißwein, immer noch eine Weißweinregion ist, dass da gewisse Rebsorten wie Pinot Noir oder so, das wird einfach, das geht sich einfach vom Weinjahr nicht aus, dass du jetzt einen Top-Top-Top-Wein in die Flasche kriegst, weil einfach die klimatischen Bedingungen nicht so sind, dass du dir jetzt sagst, du kriegst einen spitzen Rotwein raus, ja. Und das hat wahrscheinlich auch mit den kühlen Nächten zu tun und vielleicht auch mit dem Boden und mit den restlichen klimatischen Bedingungen. Und ich denke mal, man muss ja jetzt nicht zwingend was machen, was eigentlich gar nicht passt in die Region oder wo es schwierig wird, dass man ein gutes Produkt rausbekommt.
Das stimmt. Und ich würde auch sagen, Gott David Liner, ich meine, der hat ja vor 20, 30 Jahren auch schon komplett anders geschmeckt. Natürlich wird der in 10, 15 Jahren dann auch wieder anders schmecken, wie es jetzt ist.
Absolut, ja.
Aber ich glaube nämlich, dass wir das gar nicht so merken werden, weil, oder würden es wir vielleicht merken, aber die Generation, die dann Wein trinkt oder mehr Wein trinkt wie wir, ich glaube nicht, dass die den Unterschied kennt, weil ich weiß zumindest nur, wo mein Opa zu mir mal gesagt hat, wo ich mit ihm einen Wein getrunken habe, den ich gern trinke. Was hat er gesagt? Bah, früher hätte man dazu gesagt, irgendwie Säuregläscher. Und und ich sag, na, mittlerweile ist es so, dass man eher nach der Säure sucht.
Genau.
Ja. Und dass man die gern hat. Und der Opa eigentlich eher so, ich würde jetzt nicht sagen säurelos, aber irgendwie schon milde Säureweine bevorzugt hat, die eben schon spätreif waren oder beziehungsweise halt irgendwie länger draußen waren. So verändert sich der Geschmack, aber trotzdem würde man irgendwie sagen, der Veltliner schmeckt irgendwie jetzt gerade sehr gut. Das hätte der Opa aber vor 20 Jahren auch schon gesagt.
Ja.
Weißt du, Mann?
Ja, ja. Nein, man wächst ja auch mit dem Geschmack und auch mit den Weinjahren, mit den Lesejahren. Jedes Jahr ist anders und ich glaube, man vergisst da gewisse Dinge, wie es vor 10 oder 15 Jahren waren. Vom Geschmack her, Geschmäcker verändern sich ja auch. Und so wie jetzt zum Beispiel der Trend ist mit alkoholarmen Weinen oder entalkoholisierten Weinen, wird auch wieder hoffentlich auch wieder ein Trend kommen, wo die Menschen wieder mehr Wein trinken werden, ja, auch Wein mit einem guten Alkoholgehalt, ja. Und wir reden jetzt da nicht von sinnlosen Betrinken, sondern einfach von dem Genussmittel Alkohol oder Genussmittel Wein, das gutes Glas Wein zum Essen oder zwei. Und nicht jetzt, wo man dann vielleicht wie bei den Zigaretten dann Warnhinweise auf das Etikett geben muss, dass Alkohol schädlich ist oder Wein. Das finde ich wäre halt sehr schade und kontraproduktiv für alle Winzer und alle Produzenten in Österreich.
Das ist auch was ich gesehen habe, was ihr auch auf der Website und so gerne durchspielst mit diesem Speisen-Wein-Thema.
Genau,
ist das was du persönlich auch gern hast, irgendwie zum Essen?
Nein, ich bin ja gelernter Koch und,
echt? Okay.
Ja, und ich war ja viel in der Gastronomie und ja, daher auch ein bisschen so dieses.
Okay, das habe ich gar nicht gewusst.
Ja, genau, und daher ist das für uns beide, der Gerald hat ja auch vor seinem Studium am Dings gemacht, bei Dischl Hotelfachschule. Und Essen und Wein ist für uns, also das gehört einfach dazu.
Zusammen.
Das gehört zusammen.
Mhm.
Und es ist auch, wenn wir Freunde einladen, da gibt es dann immer eine Menüabfolge und auch eine Weindegustation dazu. Oft sogar, letztes Mal hatten wir auch wieder Freunde eingeladen und da hatten wir zum Beispiel einen Riesling und einen Veltliner zum Vergleich, zum Essen dazu, wo wir dann überlegt haben, na was passt besser. Also man versucht auch immer ein bisschen so zu experimentieren und zu vergleichen. Und das finde ich einfach so spannend.
Mhm. Ich finde ja, also ich mag das auch richtig, richtig gern. Also eben, wenn einladen, kochen, dann irgendwie was ausschenken, egal was es irgendwie ist oder von wo das ist. Und dieses Präsentieren und Herzeigen und drüber reden, ich finde das so wahnsinnig spannend. Und da gibt's halt so viel Gesprächsthema. Und ja, ich meine, es gibt jetzt sicher ein paar Zuhörer, die sagen würden, normalerweise sagst du, dass dieses Thema Speisenbegleiter, Wein, ich eigentlich überhaupt nicht gern mag das Wort, weil ich finde, dass ein Wein so auch schon sehr gut sein muss, was das auch immer heißt, aber dass er irgendwie Spaß macht ohne Speise.
Das stimmt, ja.
Aber, ja, ich weiß nicht, also es gibt für mich so Art von Weine, die einfach sehr gut zu sehr vielen Speisen passt und ich kann mir den wirklich zu sehr vielen verschiedenen Speisen sehr gut vorstellen, der Veltliner, was wir gerade im Glas hatten. Unabhängig von dem, weil mir schmeckt der wirklich so auch, ja, und da fehlt auch nichts.
Na, wir haben den Wein auch in Wien in der eigentlich in der schon höheren Gastronomie und ihn auch zum Beispiel bei einem Edeljapaner hatte er auch den Wein auf der Karte und das war lustig. Da war ich vor einem halben Jahr circa dort in dem Lokal mit einer Freundin und haben dort japanisch gegessen und im Nebentisch sind Amerikaner gesessen und die haben dann den Ritz Steinberz bestellt, der Flasche. Und das war dann so witzig, dann haben sie halt geredet über den Wein und dann bin ich halt hingegangen und habe mich vorgestellt als Winzer. Und irgendwie waren die total überfordert, weil ich gedacht habe, das gehört jetzt dazu, das war reiner Zufall, dass ich dort war. Und der Wein ist wirklich, der ist so facettenreich und der passt zu wirklich zu vielen Speisen. Und Speisenbegleiter habe ich auch deshalb gesagt, weil zum Beispiel wir haben ja auch Orange-Weine gemacht und da tun sich ja vieles sehr schwer. Und wenn die schon Orange hören, stellt sie ihnen die Haare auf. Und da finde ich es immer, ist ein Orange-Wein ein sehr guter Einstieg als Speisenbegleiter für Menschen, die sich damit schwer tun, wenn sie das richtige Gericht haben, dass sie sich sozusagen ein bisschen in diesen Geschmack eintrinken und dann vielleicht danach vielleicht sogar ohne ein Essen ein Glas Wein trinken.
Ja, okay. Ja, in der Hinsicht. Ja, das kann ich verstehen, was du meinst. Ich finde es manchmal so ein bisschen schwierig, wenn, kennst du das, oder wahrscheinlich eher nicht, weil du auf der anderen Seite bist bei der Messe oder bei Verkostungen, aber ich habe das ganz oft, dass irgendwie, wenn ich einen Wein verkoste und eigentlich habe ich gern Ruhe beim Wein verkosten und vielleicht irgendwie persönlich tratschen, ja, oder vorstellen, oder das mag ich schon sehr gern. Aber wenn ich einen Wein verkoste, dann mag ich das nicht so gern irgendwie, dass das niedergeredet wird, so, der Wein und so viel Infos und Inputs und was auch immer. Und dann kommt oft so mal, wenn sie merken, okay, ich verkoste gerade, ja, das ist ein super Speisenbegleiter Wein. Und ich denke mir oft, wird das als Ausrede hergenommen, weil irgendwie eine milde Säure ist oder irgendwie die Säure nicht ganz dasteht, weil es irgendwie was fehlt, was du irgendwie mit einer Speise ausgleichen musst.
Nein, ich sehe das nicht so. Ich sehe das einfach, dass die Winzer sehen das eher positiv und ich glaube, die denken gar nicht so weit, dass die jetzt glauben, dass da irgendwie ein Mangel ist, dass es jetzt nur zum Essen geben kann.
Nein, also jetzt nicht, dass sie das selber glauben, aber ich habe dann selber so ein bisschen,
ach so,
ich so selber den Gedanken, weißt du, wie ich meine?
Aber was du gesagt hast, das sehe ich auch so, dass man beim Verkosten, uns ist das am Anfang immer gegangen, wenn wir also jetzt auch auf Messen waren und nicht als Winzer, dass wir dann niedergequatscht worden sind, wo ich mir gedacht habe, bitte jetzt hört's auf zum Reden, ich würde gerne nur verkosten und die alle sagen ein Satz runter. Ich mir gedacht habe, das stimmt. Und letztes Mal waren wir also bei einer sehr bekannten Winzerin auch und am Stand und da waren Japaner daneben, die haben verkostet und sie hat ihnen, also die konnte ja auch gut Englisch und die hat ihnen dann Wein eingeschenkt und hat nichts gesagt, die Winzerin. Und ich habe das so toll gefunden.
Ja.
Also ich habe gedacht, okay, die lasse ich jetzt in Ruhe mal verkosten und wenn sie Fragen haben, dann kann sie antworten oder was sagen. Und da habe ich auch daraus gelernt, dass es eigentlich wichtig ist, man muss nicht immer die Leute zutexten, sondern man soll sie wirklich einmal lassen, in Ruhe lassen und verkosten und dann kann man ja dazu was sagen.
Ja, absolut. Vor allem, mir kommt dann oft vor, dieses, ja, ich weiß nicht, ich will mich ja irgendwie konzentrieren, es ist wahrscheinlich nicht auf jeder Messe so, ja, und nur professionell und was auch immer. Aber ich finde es irgendwie ganz cool, irgendwie so zuerst ein bisschen reden und so ein bisschen die Philosophie mitkriegen und dann verkosten, dann versteht man das vielleicht sogar, was der Winzer oder die Winzerin vorher gesagt hat und dann zum Abschluss noch irgendwie so nochmal über das reden, was du gerade irgendwie so erlebt hast, das würde ich so als optimale, für mich persönlich, das kann natürlich bei jedem anders sein, irgendwie so Erfahrung haben, aber das habe ich irgendwie bei euch auch so spannend gefunden, weil ihr als Person, ja, ich euch sehr schätze, beziehungsweise die eher noch mehr erlebt habe. Und ja, weiß nicht, vielleicht ist es allgemein so diese Gesamterfahrung gewesen mit Veltliner, der mir irgendwie geschmeckt hat. Und das Persönliche gehört natürlich, finde ich, auch immer sehr zum Wein dazu.
Absolut, ja, ich finde das auch sehr wichtig, dass man, es gibt natürlich wieder auf der anderen Seite Menschen, die sich mit dem Verkosten oder sich zu konzentrieren schwer tun und die wollen natürlich dann auch eine Geschichte hören und die kann man dann natürlich schon absolut was dazu erzählen und sie an das Thema heranführen und Das heißt ja auch immer, Storytelling ist wichtig, auch jetzt für einen Wein, und jeder Wein hat seine Geschichte. Aber ich glaube, das Wichtige ist auch, und da habe ich auch in der Gastronomie viel gelernt, weil ich war ja auch von Kreuzfahrtschiff und habe an der Bar gekellnert und in diversen Häusern, und das hat jeder Mensch, jeder Gast, jeder Kunde ist anders, und da muss sich halt dann drauf einlassen oder das Gespür haben, wo ist besser, man sagt nichts, und wo will einfach der Gast abgeholt werden und eine Geschichte hören. Ja.
Voll. Ja, absolut. Du hast ja auch noch, wie ich sehe, einen zweiten Wein mitgenommen. Magst du den?
Ja, das sind jetzt zwei gleiche.
Ah, okay.
Aber es hat einen Grund. Okay. Weil ich mir gedacht habe, die eine Flasche ist jetzt zum Verkosten und die zweite ist für dich.
Oh, ja, danke.
Oder jetzt für jemanden zum Weiterschenken.
Okay.
Ja, danke schön. Ich hätte natürlich noch mehr zu Hause.
Ja, nein, das passt perfekt. Also, ich habe da ja gesagt, einen Probeschluck mitnehmen, das passt perfekt. Ich habe mir nur gedacht, nicht, dass wir den unbeachtet lassen.
Nein, der ist dann für euch zwei.
Oh ja, ja, danke, danke. Den werden wir dann definitiv verköstigen neben den ganzen Baustellen.
Genau.
Ja, voll. Ja, aber bevor, dass wir noch... Wie soll ich sagen, ja, bevor wir da mit dem Thema Weinviertel, ja, was mir speziell als eigene Folge ja sehr, sehr wichtig war, oder immer noch ist, so ein bisschen abschließen, interessiert mich noch dieses Thema Zukunft noch ein bisschen intensiver.
Ja. Ja,
wir haben jetzt ja schon sehr viel über Weinviertel Vergangenheit und wie es aktuell so ein bisschen ist. Was würdest du wünschen oder allgemein, wie siehst du das Weinviertel so in den nächsten Jahren? Ja, das Thema Probeschluck ist immer sehr, sehr weit gesehen. Also wir haben jetzt einmal 50 Jahre immer gesagt, aber allgemein Zukunft.
Ich würde mir wünschen, dass die Menschen und die Leute einfach sehen, wie schön der Beruf als Winzer ist, aber auch wie herausfordernd das ist, und dass das auch von den Menschen geschätzt wird und dass die auch bereit sind, dann für einen Wein oder für eine Flasche Wein auch dementsprechend es zu, wie soll ich sagen, zu dem Preis auch dann zu zahlen, wofür das Produkt auch wert ist. Und ich glaube, es ist auch wichtig in Zukunft, dass sich die Winzer sich auch die Nischen suchen, wo sie merken, dort fühle ich mich wohl, dort kann ich mit meinen Weinen punkten oder auch unter die Menschen kommen und einfach schauen, dass das Weinviertel auf der ganzen Welt, aber auch speziell in Österreich einfach einen besseren Ruf bekommt. Und aber ich glaube, wir sind da am guten Weg dran, dass das ein großer Schritt vorangeht.
Ja, das finde ich sehr cool, was du gesagt hast, weil ich glaube, dass es nur so gehen kann, wenn man wirklich authentisch, also du hast diese Nische angesprochen, wo man sich wohlfühlt, und ich glaube, das ist so wichtig, dieses authentisch sein ist natürlich in jedem Bereich oder in jeder Branche so oder in jedem Beruf in der Weinbranche speziell. Aber ich glaube, was machen oder produzieren oder vinifizieren und zu verkaufen, was man aber selber nicht dahinter steht, ist natürlich fast unmöglich. Aber ich glaube, wenn man, das ist natürlich ein sehr harter Weg und ein sehr langer Weg, aber ich glaube, dass es nur so funktionieren kann, wenn man das macht, von dem man wirklich selber überzeugt ist. Und dieses im Strom mitschwimmen, so, und jetzt, was ist gerade im Trend, und jetzt das produziere jetzt.
Genau.
Oder?
Das geht auch nicht. Zu uns hat auch einmal eine bekannte Wein-Journalistin gesagt, auf euren Wein hat keiner gewartet, ja. Und das ist immer so unser Spruch, wo wir sagen, okay, ein Weinviertel DRC und mit der Masse mitschwimmen, das interessiert niemanden. Ne? Du musst da schon aus der Masse herausstechen. Und
echt? Das hat er gesagt? Okay.
Ja, das ist immer so unser Spruch. Auf eurem Wein hat niemand gewartet. Das soll heißen, ihr braucht euch da jetzt nicht glauben, nur weil ihr jetzt irgendwann, also das war jetzt nicht, nachdem sie einen Wein verkostet hat, sondern am Anfang unserer sozusagen Karriere als Winzer, wie wir begonnen haben, hat sie gleich mal reingeschmissen, den Satz, und wir haben gedacht, puh, das ist aber hart, was sie sagt, aber
okay. Es
ist so, ja. Es hat niemand auf unseren Wein gewartet, und du musst wirklich pushen und du musst rausgehen und du musst einfach die Nische finden, wo du sagst, das mache ich jetzt, weil wir haben am Anfang auch gesagt, gemacht, wir haben einen DRC gemacht, wir haben eine Reserve gemacht, eine große Reserve, einen Orange, einen Natural Wein, einen Bettnat, einen Traubensaft, Traubensaft gespritzt. Das sind ja schon mal 8 Produkte, ja. Und ein Cuvée. Mhm. Und jetzt versuchen wir uns zu spezialisieren und du kannst nicht mit 15 Produkten jetzt überall top sein. Du musst schon schauen, dass du da, dass du dich ein bisschen einengst und schaust, okay, wir konzentrieren uns jetzt zum Beispiel so dort oder in die Richtung und so. Das habe ich auch gemeint mit dieser Nische finden, wo man einfach merkt, da ist das Produkt gut aufgehoben und dafür lohnt es sich auch zu arbeiten.
Mhm. Ja. Das heißt, in welcher Nische siehst du jetzt euch speziell als Weingut die nächsten Jahre? Also wenn man jetzt der Sommelier in einem Betrieb ist, was speziell sollte man sich bei euch anschauen?
Also ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass wir jetzt begonnen haben mit Spontanvergärung und keine reinzuchtiven Weine mehr einfach. Und dass wir die schon auch im Holz also vergären oder auch im Holz lagern und auch im Stahltank. Wir haben das erste Mal auch heuer ein Rosé jetzt gemacht. Und ja, ich glaube, wenn man aussagekräftige Weine ohne Schnickschnack will, wo man wirklich den Veltliner gut herausschmecken kann, dann ist man, glaube ich, bei uns gut aufgehoben.
Mhm. Ja, das sehe ich auch so. Also ich würde jetzt nicht sagen, wenn man keinen Veltliner sonst mag, ist man bei euch, das trifft bei mir zu. Aber ich finde den einfach, wenn man das als Wein allgemein, ja, ohne irgendwie einer Rebsorten-Schublade irgendwie das reinstecken will, finde ich es einen sehr, sehr schönen Wein. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall, dass ich irgendwann noch die Möglichkeit habe, den Wein zu genießen. ja, jetzt habe ich dich schon so viel gefragt heute. Wenn du noch eine Frage zum Abschluss an mich mitgebracht hast, dann ist jetzt zum Abschluss noch die beste Möglichkeit dazu.
Ja, wenn wir schon bei den Veltliner oder bei den Rebsorten sind, hast du eine Lieblingsrebsorte? Und warum?
Also ich sage zwar schon immer Rebsorte Riesling, aber ich würde das gar nicht so auf dem Riesling irgendwie versteifen, weil ich würde eher sagen den Stil. Weil ich habe das oft einmal, dass irgendwie wer sagt, ich mag gern das und das. Und ich aber dann sage, okay, aber magst du dann auch die Rebsorte von da oder die Rebsorte von dem? Und dann sagt er so, na. Und dann denke ich mir, okay, ja, deswegen, also du kannst halt einfach nicht diese Schublade Rebsorte irgendwie machen. Und ich mache es zwar beim Veltliner, ja, dass ich irgendwie sage, okay, das mag ich nicht, wobei, dann gibt es doch wieder Ausnahmen. Ich glaube, das ist eher so eine Stilfrage, oder? Also welchen Weinstil, was magst du beim Wein geschmacklich, dass das eher irgendwie so ist. Und jetzt, long story short, mag ich einfach Weine gern, die trinkanimierend sind, die eine gute Säure haben, die von der Frucht her so ein bisschen verspielt, komplexer sind. Das können Rieslinge sein, das können frisch Chardonnays sein, ja, aus eher kühleren Gebieten. Mm-hmm. Ich mag aber auch manche Furmint, ja. Also das
mag ich auch gerne, ja.
Breiter irgendwie stellen, als irgendwie. Mm-hmm. Weil ich habe zum Beispiel bei meinem Papa, der immer sagt, er mag Cabernet Sauvignon so gern, und ich sage ihm, du weißt schon, dass Cabernet Sauvignon in so vielen verschiedenen Regionen anbaut wird und gemacht wird. Dann habe ich mal im Cabernet Sauvignon Verkostung gemacht, und ich glaube, von 10 Sauvignons hat er irgendwie 2 oder so mögen. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, schau, es geht eben nicht nur um Rebsorten, und vielleicht ist das auch Thema, was das Weinviertel so, jetzt können wir den Kreis wieder ein bisschen schließen, das ist einfach nicht jetzt irgendwie, schmeckt jeder Veltliner aus dem Weinviertel gleich, sondern es geht um einen Stil, es geht um eine Philosophie, es geht vielleicht sogar um teilweise Lagen oder Gebiete.
Genau, so soll es auch sein.
Ja, genau, so soll es sein.
Genau.
Ich glaube, das ist ein richtiger, guter und spannender Abschluss, wo wir es gut auf den Punkt nochmal auf den letzten Satz gebracht haben und das Thema nochmal eingeholt haben. Ja, Matthias, danke für die Zeit, danke für den echt super Probeschluck, den du mitgenommen hast, dafür das super Thema.
Danke für die Einladung, und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder mal bei einer Verkostung.
Ja, voll, würde mich freuen. Yeah. Ja, und wir da draußen hören uns dann wieder nächste Woche, dann wieder mit einem ganz neuen Thema. Und bis dahin dann, ciao, servus.